nicht mal mehr eine Woche dauert und dann geht das grosse Happening in der Schweiz los. Die Frauen-EM steht vor der Tür. Und der Gutzi hat gesagt, komm Dömer, mach doch du wieder mal die Anmoderation. Ich nehme an, er hat uns ganz, ganz viel zu berichten, weil er ja ultra nah dran ist an diesem Thema. Schön bist du bei mir da heute. Raphael ja. Gutzwiller.
Schön, darf ich da sein? Als wäre ich so ein Gast. Ah, oh, wow, jetzt kommt da
der rasende Reporter.
Der rasende Reporter ist da.
Der Frauen-Nazi-Experte.
Genau, ja. Nein, aber ich habe gefunden, du kannst doch da jetzt den Start machen.
Weil ich hoffe, du bist zufrieden mit meinem Intro.
Ich bin super zufrieden. Ja, es ist halt so, ich bin irgendwie so fest in diesem Thema drin, dass ich gar nicht weiss, wo oben und unten ist und wo man genau soll anfangen. Und darum habe ich gedacht, hey, ich glaube, du hast vielleicht einen klaren Blick als ich, weil ich bin so in diesen Details innen teilweise oder in diesen Diskussionen innen, dass ich gar nicht weiss, wo man anfangen sollte.
Das habe ich manchmal auch, dass wenn so etwas so mega deep in einem Thema drin ist, dass so tausend Sachen im Kopf hast und dann willst du es irgendwie klar on point in einem Podcast bringen und weisst aber gar nicht, wo anfangen und wo aufhören. Schwierig, aber ich würde mal sagen, tief durchschnaufen. Mhm. Jetzt ist dann mal langsam Zeit für... Den Kader kennt man ja schon, oder?
Ja, ist am Montag verkündet worden.
Aber die grosse Diskussion ist noch wegen der Nummer 1 im Goal.
Ja, aber ich nehme an, also wir nehmen jetzt hier am Donnerstagmittag auf und am Donnerstagabend, am 6. schon, ist das Winterthur-Spiel zwischen der Schweizerin und Tschechien, das letzte Testspiel vor der EM. Und ich gehe jetzt davon aus, dass die dort im Goal steht, das Nummer 1 ist. Aber so wie mir jetzt eine Geheimniskrämerei da rund um die Nummer 1 macht, who knows, wer es denn da sagt. Mich würde es nicht überraschen, wenn sie jetzt die dritte Goal in Nadine Böhi zum ersten Länderspiel verhilft, um einfach noch weiter das Spiel zu spielen. Aber Goalies haben es am Dienstag erfahren, offenbar. Okay. Wer jetzt das Nummer 1 ist, man weiss es einfach offiziell noch nicht, ob es jetzt Livia Peng oder Elvira Herzog ist.
Wer wirst du eher als Nummer 1 so im Vorhinein ins Goal setzen?
Ja, also für mich ist ganz klar die Livia Peng. Man muss, also so wie man jetzt mit dieser Goalie-Thematik umgegangen ist, ich habe bei der CA Media-Zeitung auch noch einen Kommentar geschrieben zu diesem Thema. Also schlechter kann man ein Goalie-Duell nicht moderieren. Man hat eigentlich kein Goalie-Problem und hat sich selber eins kreiert. Und zwar darum, man hat zwei Bundesliga-Stammgoalies. Livia Peng bei Werder Bremen, Elvira Herzog bei RB Leipzig. Peng hat so eine gute Saison gespielt, dass sie als beste Goalie von der Bundesliga ausgezeichnet worden ist, vom Kicker. Ist jetzt auch nicht, sind jetzt auch nicht nur Blinde, die das amigs beurteilt hat. Und sie hat jetzt den Vertrag unterschrieben bei Chelsea, wechselt zu ihrem Traumclub, also nach der EM. Aber, und Elvira Herzog auch, Stammgoalie, sicher Rückhalt bei Leipzig. Also, sind eigentlich zwei gestandene Bundesliga-Goalies. Und das ist ja eigentlich für einen Schweizer Nazi, wenn man sonst das Kader anschaut, absolut kein Problem. Das ist, sind ja voll okay Goalies, sind gute Goalies sogar. Aber durch das, dass man so lange irgendein Geschiss und die Nummer 1 gemacht hat, hat man es irgendwie einfach schlecht moderiert. Man hat zuerst nach der WM 23, wo Gael Thalmann zurückgetreten ist, hat man gewusst, okay, jetzt braucht es ein neues Nummer 1. Und dann ist das damalige Nummer 2, Serena Friedl, ist dann schnell zurückgetreten. Und dann war klar, gewesen, okay, Livia Peng, Elvira Herzog, das sind die beiden, die jetzt zwei Jahre lang Zeit haben, um das Nummer 1 zu kämpfen für die Heim-EM. Und was wäre es logischer? Man tut sie einfach abwechselnd einsetzen und irgendwann sagt man, okay, das ist meine Nummer 1 und mit der gehe ich jetzt und dann gibt es auch keine Diskussion mehr. Was hat Pia Sundhage gemacht? Sie hat eigentlich nie wirklich abgewechselt, sondern von Anfang an einfach Elvira Herzog aufgestellt. Im Herbst hat sie dann gesagt, Elvira Herzog ist meine Nummer 1. Dann hat Elvira Herzog angefangen zu patzen. Und nachdem sie angefangen zu patzen, hat sie dann tatsächlich auch einen medialen Druck, kann man sagen. Es ist natürlich auch in den Medien dann geschrieben worden, ui, die patzt und ui, wäre nicht Livia Peng besser, die in der Bundesliga super spielt und so. Dann hat sie tatsächlich diesen Druck nachgegeben, hat gewechselt auf die Livia Peng für die letzten zwei Nations League-Spiele. Hat aber nach dem ersten Spiel hat es noch so geheißen, von wegen, ja, nein, es war jetzt einfach vor einem Spiel gewesen. Nach dem zweiten Spiel hat es geheißen, ja, nein, es heisst ja noch nicht für die EM. Und jetzt sind wir weniger als eine Woche vor der EM und offiziell weiss man immer noch nicht, wer das Nummer 1 ist. Also es ist ein bisschen weird, wie man mit dem umgegangen ist. Und jetzt kannst du eigentlich nur Peng ins Goal setzen. Weil zuerst auf die Herzog setzen, nachher die Absäge auf die Bank tun und dann nachher vor dem Turnier trotzdem sagen, ah nein, nein, du spielst aber. Also das Vertrauen ist ja irgendwie völlig weg. Also eine ganz komische Aktion. Darum muss es jetzt eigentlich Peng sein.
Das haben wir ja auch schon mal diskutiert und sehe ich absolut ähnlich wie du. Generell ist ja so ein bisschen, ja, die Umgangsart von der Pia Sundhage wird kritisiert. He? Also ich habe da zuletzt auch ein bisschen vernommen, dass ihre Methoden ziemlich hart sollen sein, oder? Ich glaube, so hinter vorgehaltener Hand haben sich die ein oder andere Spielerin auch beschwert über die Intensität. ich finde es so spannend, weil ich nehme es ein bisschen. Also auf der einen Seite liest ich ja viel so, was Pia Sundhage alles schon erreicht hat in der Vergangenheit. Oder? Ich meine, der Erfolg geben einer Trainerin oder einem Trainer natürlich immer recht. Auf der anderen Seite muss man sich ja in dem Fall schon auch die Frage stellen, sind ihre Methoden, die sie hat, vielleicht veraltet? Ist sie vielleicht ein bisschen zu oldschool? Fußball ist auch, ja, entwickelt sich ja auch rasant. Trainer können schnell, Trainerinnen können schnell aus der Mode fallen. Wie siehst du es?
Hey, es ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Es geht auch das mit dem, wie streng es jetzt tatsächlich oder intensiv es tatsächlich ist. Ich glaube, die kann man auch verschiedene Nationalspielerinnen fragen, kommen unterschiedliche Antworten über. Die meisten finden es eigentlich gut, dass man dort etwas macht. Weil gerade im physischen Bereich hat Nazi in den vergangenen Turnier nicht so gut ausgesehen, kann man sagen. Ich glaube, auch in der WM 23 war man bei den Teams, die am wenigsten gelaufen ist und so. Also, ist jetzt nicht so gewesen, dass man jetzt so vor Physis gestrotzt hat und so. Und darum macht es grundsätzlich schon Sinn. Ja, und ob es veraltet ist, eben, das finde ich jetzt darum noch schwierig zu beurteilen auch. Aber es ist natürlich schon so. Ich meine, sie ist Welttrainerin geworden 2012. Sie ist, glaube ich, 2008 und 2012 ist sie Olympiasiegerin geworden mit den USA, nachher mit Schweden und so. Aber ich meine, nachher zum Beispiel auch das letzte Abend, wo sie in Brasilien ist eigentlich gründlich schief gegangen. Die sind an der WM 23 schon der Vorrunde raus mit einem Team, das du definitiv nicht in der Vorrunde raussetzt. Das heisst, die grossen Erfolge sind schon im Moment zurück und der Frauenfußball hat sich extrem entwickelt. Oder? Pia Sundhage ist inzwischen eine 65-jährige Frau. Sie ist tatsächlich beim ersten Europameistertitel, den es überhaupt gegeben hat für Frauen, ist sie ein Torschützin im Finale und hat einen entscheidenden Penalty versenkt. Also war eine grosse Stürmerin. Es war einfach schon 1984. Also 1984 ist das gewesen. Es war eine ganz andere Zeit gewesen. Und der Frauenfußball hat sich so extrem entwickelt, dass es sicher kann sein, dass sie vielleicht jetzt nicht mehr auf dem aktuellsten Stand ist von den Dingen. Das wäre jetzt auch nicht so überraschend. Irgendwann macht es ja aber auch Sinn, auf eine Erfahrung zu setzen, jetzt so ein Heimturnier. Aber ich glaube, so ein bisschen, jetzt das mit den Goalies in der Lage, so ein bisschen Fragezeichen. Denn bei den Goalies ist sie überhaupt nicht stur, da kann sie sich offenbar nicht festlegen. Beim System wiederum ist sie stur und sagt, sie spielt ein 3-5-2 oder ein 5-3-2, je nachdem, wie man es aus, wie man es nennen will. Und für das bildet sie jetzt plötzlich Iman Bönje und Alicia Lehmann als Außenverteidigerinnen aus. Wo du dann musst sagen, ja, aber, und dann hat sie selber gesagt, ob das jemand Mönne ihre beste Position ist. Ich glaube es nicht, aber ich bin stur. Und du bist so, ja, aber stell sie doch nicht auf, wo sie gut ist. Also,
ja. Ja, vor allem, also ist ja jemand Mönne ja schon eine Unterschiedsspielerin, oder, mit ihren Qualitäten. Vor allem mit zwei, ja, mit Ramona Bachmann, wo sich ja das Kreuzband gerissen hat. Ja, geht er ja eine Kreativspielerin aus, oder? Eigentlich eine, die sehr wichtig gewesen wäre. Also, dann wären doch so Spielerinnen wie Iman Bönje noch viel wichtiger, oder? Dass die dann auf dem Platz ihre Fähigkeiten können entfalten können.
Ja, definitiv. Wobei, aber ich glaube, im Endeffekt zeigt es einfach, wie destruktiv dass sie spielen will. Wenn sie dann einfach sagt, bei einer Kreativspielerin, du bist jetzt hier auf der Position. Klar, eben, wenn es ein 3-5-2 ist, dann ist es irgendeine Flügelposition und dann sind wir irgendwann dann in diesem Bereich, wo Iman Bönje einigermaßen daheim ist auf dem Flügel. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade im Eröffnungsspiel ist das wahrscheinlich eher viel defensive Arbeit und so. Aber der Punkt ist, sie hat gesagt, okay, Iman Bönje ist gut. Zeitner Schertenleib, die musst du eh aufstellen. Zmila Valotto ist gut. Geraldine Reutler ist gut. Und das sind auch alles eher offensiv denkende Spielerinnen. Und jetzt tut sie halt einfach ein paar von denen guten Spielerinnen, weil sie halt nicht so viel offensiv wie aufstellen will. Dann muss sie halt so Defensivspielerinnen umfunktionieren, oder? Wahrscheinlich ist Iman Bönje immer noch besser als Außenverteidigerin, als andere es wären, oder? Aber die Frage ist, wenn du nicht Spielerin hast für eine Fünferabwehr, dann spiel doch einfach nicht eine Fünferabwehr. Aber ja, das ist eben, und so Sachen ist dann so ein bisschen, sind einfach, es gibt einfach momentan so viele Themen rund um die Frauen-Nazi, wo man doch ein bisschen Fragezeichen hat. Und ein oder andere Thema hat halt auch mit der Nationaltrainerin zu tun. Auch was eben Kommunikation angeht, sei es jetzt eben Thema Goalies. Ich denke, wir werden dann über 7-1 diskutieren, wo da viel in den Medien ist. Auch das kommunikativ einfach schlecht gelöst. Mm. Also erstens die Frage, muss man das Spiel machen? Zweitens, sollte man es verheimlichen? Also es ist sicher nicht glücklich gelöst. Definitiv nicht.
Ich sehe, du hast die Überleitung schon gemacht zum natürlich wahrscheinlich heißesten Thema rund um die Frauen-Nazi aktuell. Ja, das Testspiel gegen die U15 Junioren vom FC Luzern. Ich habe mich gefragt, wenn jetzt das Spiel nicht stattgefunden hätte, wäre dann irgendwo gestanden, dass sie gegen Biel und Solothurn auch getestet haben. Dort haben sie ja 2-1 gegen Biel gewonnen, die U15-Buben, und gegen Solothurn U15 1-2 verloren. Irgendwie so.
Ich glaube, es auch gar nicht rausgekommen.
Wir sind ja inoffiziell. Also,
es sind ja alles inoffizielle Spiele. Inoffizielle
sind Testspiele, die haben ja nie kommuniziert. Da macht ja keine Mannschaft auf dieser Welt. Also.
Ja, also ja. Ja, also ich glaube, also die anderen, also sind eigentlich alle drei Spiele sind nicht kommuniziert gewesen. Das Problem ist jetzt beim FCL gewesen, dass es wahrscheinlich so klar war, dass es durch das noch ein bisschen mehr viral hätte gehen können. Resultat, oder? Ich sage jetzt 2-1 von. Aber Solothurn hat, glaube ich, 2-1 gewonnen, oder?
Ja, irgendwie so Solothurn verloren und Biel gewonnen, irgendwie so.
Oder ja, immer, aber für dich hat es zumindest kein Spieler das Gefühl gehabt, müssen sie jetzt auf Insta posten. Vor allem ist denen wahrscheinlich klar gesagt worden, dass sie das nicht dürfen. Und ja, und jetzt in dem Fall hat es halt jemand gemacht und durch das ist dann irgendwie dann viral gegangen. Und darum ist, also ja, ob es jetzt rausgekommen wäre, who knows.
Ich finde es ein bisschen naiv, wenn man denkt, Junior, der das auf TikTok postet, hat jetzt einen Anschiss bekommen. Er hat das Video müssen löschen.
Ja, 100%
hat er das bekommen. Das ist sicher eine zur Schnecke gemacht worden.
100%, ja. Ja, und also eben dort, also ja, wenn du sagst, keine Mannschaft auf der Welt und so interne Tests ja, aber wenn es so ein Spiel ist, also keine Ahnung.
Wieso testet sie überhaupt gegen Junior? Ich habe mich
das ist,
auch
das
überlegt.
Für mich ist das die entscheidende Frage. Und du machst halt einfach, schlussendlich machst du all denen Tür und Tor auf, wo ich hate gegen Frauenfußball und erzählen, wie scheiße das ist und dies und das. Natürlich, wenn du den Vergleich, also es ist körperlich, ist es ein Unterschied im Männerkörper und im Frauenkörper. Das ist jeder Sportart so. Aber die Lara Huperami geht nicht vor einer Skiweltmeisterschaft neue Europacup für den Männer und wird dort vielleicht Zehnte oder so. Dann würde man auch sagen, hui, das ist nur Zehnte geworden. Ah, eine Weltmeisterin bei den Frauen. Bei den Männern wird sie im Europacup nur Zehnte. Nein, das, also und dann sind wir beim Fußball noch in einer Kontaktsportart, wo der Unterschied noch mal grösser ist als jetzt im Ski. Vielleicht wäre Lara Huperami würde es vielleicht auch nicht gewinnen. Ich glaube, jetzt sogar letztes Mal ein Resultat gehabt, wo bei den Männern Top-10-Platz gewesen wäre oder Top-15, irgend so etwas. Aber das sind eigentlich auch dort Ausnahmen, oder? Und du hast den Unterschied grundsätzlich im Körperkontakt-Sportarten natürlich noch viel mehr. Und dort finde ich halt, wenn du die ganze Zeit sagst, Frauenfußball und Männerfußball soll man nicht vergleichen, dann mach doch auch kein Match, wo man es miteinander vergleichen kann. Das ist ja völlig dumm.
Mhm.
Also das ist ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wieso sie es machen, ist, glaube ich, sie haben jetzt in diesem Fall haben sie gesagt, oder Pia Sundhage hat das so begründet, dass sie wollen mit dem höheren Tempo der Jungs quasi Stresssituationen in der Abwehr auslösen, um quasi zu schauen, wie man mit dem umgeht. Ich behaupte jetzt mal, nach dem 7-1 war es vielleicht nicht so gut gewesen, wie wir damit umgehen können. Aber das ist jetzt spekulativ, weil das Spiel ist ja auch unter Ausschluss von der Öffentlichkeit gewesen. Aber ja, also das ist wahrscheinlich der Grund, aber ich frage mich dann ein bisschen, also das Spiel bereitet dich ja auch 0% auf die EM vor. Weil die Spieler sind alle ein bisschen muskulöser wahrscheinlich, weil sie eben Jungs sind. Sie sind schneller, aber also wobei nicht alle, es hat übrigens auch ein 15-jähriges Mädchen mitgespielt beim FCL, also muss man da auch noch
ja, das ist ja die letzte Stufe, wo Mädchen noch mit den Buben zum Teil mitkicken, oder? Die ambitionierten Mädchen, die in Leistungsnachwuchs hier arbeiten, so bis zur U15, hat Lia Welti letztens auch erklärt. Und nachher wird es schwierig.
Also ja, ich glaube, Triola Cemaili war noch Captain von der U16 vom FC Basel, aber ich glaube, das war eine Ausnahme.
Das zeigt auch, was für ein Tier das sie ist.
Absolut. Aber ja, irgendwo dort rum ist sicher der Cut, genau. Und darum hat es eben halt jetzt auch ein Mädchen auf dieser Seite gehabt, was ja definitiv dann auch für dir spricht. Also die hat jetzt einfach mal, vielleicht müssen wir auch die noch kurz in die Nazi nominieren, ich weiß es nicht.
So, wie heisst du? Komm, kannst du ganz lieber wechseln.
Also irgendwie, vielleicht wäre die noch etwas gewesen. Ich glaube, sie ist nur 16 Nationalspielerin. Ja, aber eben, ich habe das Gefühl, es hilft dir dann auch nicht, weil Was ist der Vorteil der Jungs gegenüber der Frauen-Nazi? Technisch sind sie wahrscheinlich nicht besser. Sie sind aber einfach vor allem schneller und physisch besser, oder? Aber du spielst dich ja ein, aber taktisch und so wird Nazi ziemlich sicher, ich hoffe, schwer besser sein. Geschult und so weiter und so fort. Was bringt dir ein Spiel gegen 15-jährige Buben, um dich vorbereiten auf das Eröffnungsspiel gegen Norwegen, wo ja dann eher wieder den gleichen Fußball spielt wie die Schweizer Frauen. Nazi halt eben nicht so schnell, nicht so physisch, aber dafür halt wahrscheinlich ein bisschen taktischer und so weiter. Also es ist auch nicht eine Vorbereitung effektiv auf das, was dich erwartet. Das frage ich mich ein bisschen.
Ja gut, weißt, vielleicht fragen wir uns auch einfach zu viel. Also, weißt, vielleicht hat sich die Möglichkeit einfach ergeben und dann so, ja, easy, why not? Weil wahrscheinlich sind sie einfach davon ausgegangen, du, wir machen da jetzt einfach, wir spielen gegen die. Und das finde ich auch noch spannend, oder? Jetzt, ja, klar, das Resultat tönt natürlich gleich, oder? Aber wenn du ja weißt, es ist einfach ein Match. So wie ein Trainingsmatch eigentlich, oder?
Aber es war ja auch in mir ein Trainingsmatch, also ein Testspiel.
Das ist ja eigentlich nochmal eine Kategorie unter einem Testspiel. Und sogar schon Testspiele sind dazu da, um allen Spielpraxis zu geben, verschiedene Aufstellungen auszuprobieren, verschiedene Taktiken auszuprobieren. Und entsprechend ist ja da Vogel wild. Also machst vielleicht auch noch Sachen, ja, eben, bringst die dritte Garde aufs Feld, probierst irgendwelche kreative Elemente noch mal reinzubringen, zum schauen, ja, könnte vielleicht das und das in dieser Situation noch dann passieren. Und also, da ist ja so viel Ausprobieren und Tüfteln dabei. Weil du ja genau weißt, das Resultat spielt keine Rolle, oder? Also,
ja, natürlich.
Und da wird jetzt natürlich völlig falsch ausgelegt. Da haben ja nicht zwei Top-11 gegeneinander Wettkampf betrieben, so, sondern das ist einfach reines Ausprobieren. Und dann gibt es höhere Niederlagen. Das ist völlig normal. Das passiert auch bei den Männern, bei Matchli. Und ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat oder jeder, der als Journalist Teams eng begleitet, weiß ja genau, dass das. Das kannst du völlig nicht ernst nehmen. Ja, und jetzt hast du den Salat. Oder? Jetzt kommen alle mit ihrem konservativen Fußballbild hinterführen. Leute, die sowieso irgendetwas gegen die Aufmerksamkeit vom Frauenfußball haben und legitimieren es damit, weil die Frauen ja jetzt angeblich nicht haben können gegen die U15-Buben bestehen. Dafür macht der Vergleich keinen Sinn. Er macht körperlich, also in körperlicher Hinsicht keinen Sinn und er macht halt einfach keinen Sinn, weil es ein Spiel war, was nicht ums Resultat, sondern ums Ausprobieren und die Entwicklung gegangen ist. Ja, da muss man sich halt einfach auch ganz klar vor Augen führen.
Ja, definitiv. Und vor allem wären das in allen Sportarten so. Also eben, also vorhin schon mit anderen Beispielen gebracht. Der Vergleich macht überhaupt keinen Sinn, dann nicht irgendwie auf das gehen. Aber ich bleibe dabei, dass man einfach das Spiel nicht hat sollen
machen. Ist es schlau gewesen? Wahrscheinlich nicht.
Nein, es ist sicher nicht schlau gewesen. Und vor allem, es sind ja 30 Spielerinnen rum gewesen. Ich glaube, laut Blick, die schreiben aus lustigerweise unterschiedliche Zahlen, sind zwischen 26 und 28, also ja, je nach Artikel sind 26 oder 28 Nazi-Spielerinnen zum Einsatz gekommen am Spiel. Das spricht aber schon auch dafür, dass man einfach auch 11 gegen 11 können matchen. Vielleicht hat nur 80 oder 70 Minuten gemacht hat von mir aus. Wenn man sagt, allen 90 ist vielleicht zu viel, oder? Wahrscheinlich haben dann alle ihre Halbzeit gespielt oder so. Aber vielleicht hat man einfach einen internen Match können machen oder man hat eben können testen gegen eine andere Nation, oder gegen irgendwie eben, offensichtlich wäre ja anstatt, dass man gegen die U15 vom FCL testet, man testet gegen Frauen vom FCL.
Mm.
Aber auch dann, ich sage, wenn dann die FCL Frauen 5-0 gewinnen, dann würdest du wahrscheinlich auch fragen. Aber auch dort müsstest du sagen, ja, das Resultat ist vielleicht nicht so relevant. Und hat ja auch schon, also die Männernazi hat auch schon getestet gegen, ich glaube, gegen Rapiona mal irgendwie. Auch so ein, aber dort haben sie es nicht geheim gehalten, sondern sie haben gesagt, ja, wir testen jetzt so gegen Promotion League Team. Und dann ist ja auch völlig klar, also die Männernazi haben tatsächlich auch gewonnen, aber sicher nicht so, wie man müsste gewinnen, sondern die haben auch Sachen ausprobiert und so weiter und so fort. Aber sie haben auch kein Geheimnis daraus gemacht, weil ich glaube, das Geheimnis daraus machen und dass es dann halt rauskommt, es ist halt einfach alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich glaube, vielleicht hat man aber im Schweizerischen Fußballverband auch unterschätzt, wie gross jetzt momentan die Aufmerksamkeit auf dieser Frauen-Nazi ist, weil die ist extrem gestiegen. Und ich glaube, es sind auch alle ein bisschen überrascht von dem, auch in
der Tennis.
Früher hat sie das Spiel auch gegeben, es hat halt niemand interessiert.
Ja, genau. Eben, ich glaube, es ist ja einfach, in dem Sinn kann man niemandem ja so einen grossen Vorwurf machen, weil wahrscheinlich ist mir nie und nimmer auf die Idee gekommen, dass das so etwas auslösen könnte.
Ja, aber da bin ich halt beim Punkt, dass es naiv ist. Ich sage auch nicht mal den Staff der Frauen-Nazi. Also wenn dann, ich gehe dort dann halt ein bisschen in die Richtung von der Kommunikationsabteilung, liebe Grüße. Die wissen, was ein Shitstorm kann auslösen. Das haben sie bei den Männern-Nazi schon ein paar Mal erlebt. Sei es Coiffeur-Besuch, sagen sie Doppelader und dies und das. Und dann denken, jetzt, wo die Aufmerksamkeit bei den Frauen-Nazi gefühlt fast so gross ist, wie sonst bei den Männern-Nazi, dann weisst du ja, wie so Sachen funktionieren. Aber Coiffeur besucht damals bei den Männern-Nazi in der EM 2021. Die haben es auch kein Palt. Es ist nachher alles rausgekommen. So Sachen kommen raus. Das ist halt einfach so.
Aber das Problem ist doch jetzt
einfach... Wenn du so viel involviert hast, wie jetzt in diesem Spiel, das sind ja zwei... Also klar, alle Spielerinnen, der ganze Staff von der Nazi, aber du hast den ganzen FCL, der auch involviert ist in das. Und dann ihre Familie, der Sohn, der heimkommt und das erzählt, dass es irgendwie rauskommt, ist ja irgendwo durch logisch.
Aber schau, ich habe das Gefühl, jetzt bei dieser Geschichte ist doch einfach der Wurm tiefer vergraben oder so. Irgendwie... Schreibt man dem so.
Okay. Ja, kann schon sein.
Oder es ist einfach...
Er hat sich tiefer verbuddelt.
Es ist einfach... Nein, ich glaube, das Thema ist eigentlich tragisch. Weil ich glaube, mega viele sehen das Resultat jetzt und fühlen sich einfach ihrer Meinung bestärkt, dass die Frauen zu viel Aufmerksamkeit bekommen.
Ja.
Und... Das ist ja wirklich eben darum nochmal zu meinem Take vorher mit dem konservativen Fußballbild. Und weil es halt viel, und da muss man halt sagen, es gibt jetzt viel, was sich gerade im Zuge von dieser EM wahnsinnig darüber nervt, dass jetzt halt eben die Medien darüber berichten tun. Das sorgt ja für Kontroversen, oder? Also, dass die sich jetzt an dem können quasi festheben und sich über das können darüber aufregen, das schaukelt sich jetzt so auf, oder? Und das ist doch der wahre Grund, grad, warum wir über das so intensiv diskutieren. Weil einfach viele gar nicht mit dieser Entwicklung zu Schlag kommen. Und ich finde das mega tragisch.
Ja, nein, definitiv. Natürlich ist der Punkt, eigentlich könnte man sagen, komm, das Spiel kann man ignorieren und egal, so grundsätzlich, aber darum sage ich, auch nicht am Staff-Vorwurf und die Spielerinnen sind als allerletzte, können ja gar nicht mitreden, ob das Spiel stattfindet oder nicht, aber ich sage, eine Kommunikationsabteilung hätte es vielleicht kommen können, weil du hast bei den Männern-Nazi, hast du Debatten, Spieler mit Migrationshintergrund, da hast du sehr oft einen Rassisten, der irgendwie reinhauen und wieder motzen, dass die einen Tümmer nicht singen oder sonst irgendetwas haben. Und es sind eben die gleichen, die jetzt zum Sexist werden, weil ich glaube, der Rassist und der Sexist sind miteinander befreundet.
Das gibt ja sicher Überschneidungen zum Teil.
Ist möglich. Und der wiederum kann jetzt sagen, ah ja, die Frauen, die können ja nicht, das hast du ja schon immer gesagt. Und wieso muss man denen noch quasi blöd gesagt, recht geben, ob es jetzt recht geben ist oder nicht, aber wieso muss man denen noch Anlass dazu...
Wasser in die Mühlen, oder?
Genau, wieso muss man denen noch Anlass dazu geben, dass sie sich bestätigt fühlen in ihrem falschen Weltbild? Anstatt, dass man dann das Spiel so nicht darstellen lässt und eben auch nicht denkt, oh, das kommt dann schon nicht raus, weil ich glaube, das ist eben, wenn die Aufmerksamkeit auf einem Thema so gross ist, wie es jetzt bei der Frauen-Nazi ist, natürlich kommt nicht jedes Thema raus. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch Internas, die wir alle nicht wissen. Bei den Männern-Nazi wird es auch immer Internas geben, die wir nicht wissen. Aber die Gefahr ist da.
Du weißt sie schon, du würdest sie einfach nicht sagen, Uzi.
Je nachdem vielleicht. Aber es gibt sicher überall noch Internas, die man nicht weiss. Das kann gut sein. Und vielleicht hat man gedacht, ja, das können wir jetzt auch unter die Tür schwecken. Und du hast vorhin gesagt, das Beispiel mit dem Spiel gegen Biel und Solothurn, das hat wahrscheinlich gar nicht jemand mitbekommen, wenn das nicht beim FCL
rauskommt. Das hat mich interessiert, das ist der Punkt.
Ja, wobei man hat theoretisch, also gerade auf der Niederlage gegen Solothurn, hat man theoretisch auch noch reiten können. Weil eigentlich musst du sagen, die Verlierung gegen 15-jährige Buben, ich meine, die Schlagzeile hättest du auch dort schon machen können, blöd gesagt. Aber wie auch immer,
Fakt ist doch, es geht.
Aber du musst, aber schlussendlich gibst du halt denen einfach quasi Grund zur Anlass, auch wenn es natürlich absolut Humbug ist, egal wie. Und ich sage, wenn du sagst, man kann niemandem einen Vorwurf machen, ich sage, man hat einfach das kommunikativ von Anfang an sagen, hey, es ist Heim-EM, wir wollen eine positive Aufmerksamkeit haben in diesem Ding. Und die Chance, dass wir so ein Test, wir haben drei Testspiele gegen U15-Club-Teams abgemacht, die Chance, dass wir eins von diesen drei verlieren, ist relativ hoch aus Erfahrung von anderen Spielen, weil sie schon mehrmals das Spiel gemacht haben. Hey, wenn wir nicht einfach sagen, hey, wir möchten das irgendwie nicht so, und wir versuchen vielleicht im Vorfeld, entweder wir machen interne Spiele, oder wir schaffen es vielleicht sogar, dass irgendein Frauenclub sagt, hey, weißt du was, wir haben im Fall jetzt eigentlich noch Bock auf so ein Spiel. Sechs dann halt irgendein Nazi-B-Team oder so. Oder vielleicht sogar ein zusammengewürfeltes Team. Keine Ahnung, von denen, die alle in der Ferien sind. Das ist ja gleich. Aber also, wieso nicht irgendwie das irgendwie anders versuchen zu lösen? Halt eben unter dem Hintergedanken, es kann alles rauskommen. Und wenn es rauskommt, wer fühlt sich bestärkt? Natürlich genau die immer haten.
Mm. Ja, eben faktisch ist einfach, wir diskutieren gerade nicht über das Thema, weil wir sagen, oh, die haben 1-7 verloren, die sind gar nicht in Form oder so. Also, weißt du, oder irgendwie, man macht sich. Der Grund ist ja nicht, dass man Angst hat um den Formzustand von dieser Mannschaft.
Gut, aufgrund von dem,
klar, ja, du als gut informierter Journalist oder sag jetzt mal all die Fans, wo sich gut über den Frauenfußball informieren. Aber die sind wahrscheinlich gar nicht beteiligt momentan an dieser Diskussion.
Nein, sicher nicht.
Weil diese Leute, die momentan so kontrovers über das Thema diskutieren, die interessiert. Das sind, in erster Linie sind das einfach Menschen, die sich einfach darüber aufregen. Eben, wegen der Aufmerksamkeit haben wir schon gehabt.
Also es sind Männer.
Ja, und vor allem, ja, wahrscheinlich sind es hauptsächlich Männer.
Menschen gehen sagen, ja. Es sind Männer.
Weil alle anderen würden sich ein bisschen genauer informieren, eben unter welchen Umständen, wie ist das Ganze einzuordnen. Und dann muss man sagen, ja, okay, 1-7, so what? Also die Welt geht wegen dem nicht unter. Und einfach noch schnell wegen dem Thema, ja, wegen der Kommunikationsabteilung, die das vielleicht hätte müssen erkennen oder so.
Liebe Grüße natürlich an dieser Stelle, falls jemand zulässt.
Frage ist ja auch, hat denn Kommunikationsabteilung, wer hat so viel Einfluss, dass man nachher der Pia können sagen, nein, mach das nicht. Also ja, natürlich kann man so als Empfehlung abgeben.
Ja,
so,
aber gut, vielleicht haben sie es sogar empfohlen. Ja, das kann natürlich sein.
Ja, aber lass dir dann die.
Nein, klar nicht.
Weil also, Trainer, du weißt, nicht. Die leben ihre eigene Welt. Die sagen jetzt, nein, das brauchen wir jetzt sportlich. Mir ist scheißegal, was da sonst rundum passiert. Und, ja. Und,
genau, das kann natürlich sogar sein. Also, weißt du, wenn die Kommunikationsabteilung gesagt hat, dass irgendwie Adrian Arnold als Kommunikationschef vom Schweizerischen Fußballverband mit der Pia Sundhage zusammengekocht ist, oder vielleicht auch Sven Mikkos, der für die Frauenarzt zuständig ist, und ihm gesagt hat, hey, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen kritisch. Dass man so ein Spiel macht und Pio Sunder sagt, ist mir scheißegal, dann ist es so. Dann muss man aber auch sagen, dann muss man halt auch damit dealen können, dass jetzt die Aufmerksamkeit so rum ist, weil dann hat man sie ja wie blöd gesagt einkalkuliert. Und man muss auch sagen, wenn man den Pio Sunder zulässt, vielleicht ist es so, weil ihr ist nämlich scheißegal, was da diskutiert wird. Es ist ja absolut Ruhe selbst. Also es ist wirklich so, ja, okay, also wir machen die Tests, sehen, was ihre Erkenntnisse daraus sind. Für sie sechs gute Tests, um ein paar Sachen zu sehen. Und alles, was da geschrieben wird, und so ist ihr völlig egal. Und sie hat schon vor ein paar Wochen mal gesagt, wenn die Medien nicht negativ schreiben würden, dann wäre sie beunruhigt, weil sie sagen ja schliesslich ein schlechtes Resultat. Also dürfen wir auch beunruhigt sein. Und man soll auch so berichten als Medien, das ist die Aufgabe. Die ist in den USA Nationaltrainerin, sie ist in Brasilien Nationaltrainerin. Die weiß gar, also dort hast du eine ganz andere Aufmerksamkeit erlebt. Das ist gerade bei den USA natürlich insane, oder? Also ich meine, die US-Girls, das ist dann das, was hier in der Schweiz passiert, ist dann ein Kindergeburtstag dagegen. Also der ist das vielleicht einfach wirklich egal.
Ja, ja. Ja, sicher.
100%. Die hat so viel erlebt, oder? Die ist schon so lange im Frauenfußball, die Geschichte mit eben, dass man den Vergleich mit Männern und so, das Leben, hat sie das ganze Leben lang. Das ist doch dir völlig egal.
Der kann niemand mehr irgendetwas antun, wahrscheinlich.
Ja, darum hoffe ich einfach, dass die ganze Aufmerksamkeit oder das, was jetzt da so ein bisschen rundum ist, ich finde es mega schade, dass jetzt das wirklich eine Diskussion muss sein, eine Woche vor der EM. Aber ich hoffe, dass das schlussendlich die Spielerinnen nicht tangiert und eigentlich das Team schlussendlich einfach allein springen. Und ich glaube auch, spätestens nach dem ersten Spiel redet auch niemand mehr über das Testspiel.
Meine Lieblingsschlagzeile zu dem ganzen Vorfall war die von Bildsport, oder von der Sportbild, wo was heißt, Alicia Lehmann hat gegen Luzern U15 Junioren verloren.
Ja, sie allein müssen spielen. Es ist schon noch, finde ich, noch krass. So. Da finde ich es noch. Es ist eins eben ein sehr gutes Resultat.
Das ist
ein halt Goal geschossen, finde ich schon noch gut.
Das ist wirklich auch noch so ein problematischer Teil von dieser Diskussion gewesen, dass dann einfach, also gerade aus deutscher Richtung ist wahnsinnig viel dann einfach so als Aufhänger Alicia Lehmann, oder? Also sie ist ja der Star von der Nationalmannschaft und sie hat dort das Spiel verloren. Und ich glaube, sie war auch mal noch in einem Podcast bei der Shireen David, was ich habe den nicht gesehen, aber ich glaube, es ist so ein bisschen dort darum gegangen, dass sie die Umstände halt kritisiert hat, dass Männer so viel mehr verdienen als Frauen. Und jetzt sind dort natürlich auch dann wahnsinnig viele nochmal auf den Zug aufgesprungen. So, voilà. Ja, und eben, die fordern quasi Equal Pay, aber bringt es nicht mal her gegen U15 Junioren gut zu spielen. Ja, auch dort. Also die Diskussion ist doch total fehl am Platz. Also allein schon der Aufhänger Alicia Lehmann und dann auch noch die Diskussion wegen dem Equal. Also, an dem Resultat ist, dass Equal Pay festgemacht wird. Oder?
Das macht überhaupt keinen Sinn. Und zumal muss man auch übrigens noch sagen, das nervt mich, wir haben gesehen, in dieser Diskussion, die Spielerinnen selber, die fordern. Also vielleicht gibt es ein paar wenige, aber die meisten, mit denen redest, es fordert niemand Equal Pay. Sie fordern davon, dass sie davon leben können. Und ich habe wie zu im Vorfeld von der von dieser EM, wir haben zu Media Day gegeben, mit jeder Spielerin können reden. Und ich habe jede Spielerin von dieser Nazi gefragt, wie viel sie verdient. Das ist eine Geschichte, die dann nächste Woche einigen erscheint.
Teaser.
Teaser, ja, können wir machen. Nein, und ich meine, also, es geht nicht allen finanziell so gut wie Alicia Lehmann. Und ihr geht es wahrscheinlich in erster Linie auch sehr, sehr gut. Gut, sie verdient auch im Club gut, aber ich glaube, oben drauf kommt noch etwas von Social Media wahrscheinlich, der eine oder andere Franken. Aber es gibt Spielerinnen, die haben jetzt neu in dieser Saison 500 Franken im Monat gehabt, im Fußball.
Mhm.
Stammspielerin in der Nationalmannschaft, man sieht es in der nächsten Woche, wäre, kann vielleicht ein bisschen überlegen. Ist natürlich in der Schweiz. Aber also das ist, also ich meine, weißt, die Realität sieht zum Teil so aus und dort. Und die sagen nicht, hey, wir wollen im Fall, weiß auch nicht, so viel verdienen wie der Lamine Yamal. Aber sie wollen vielleicht halt einfach davon leben können. Und das ist bei gewissen schon die Frage. Natürlich muss man auch sagen, die jetzt im Ausland spielen, die verdienen inzwischen alle okay. Und die meisten verdienen okay. Aber eben, die Diskussion nervt mich dann auch. Und ein Lia Welti, das kann ich jetzt vielleicht kurz sagen, kommt wahrscheinlich in der Geschichte auch vor, aber sie sagt, sie verdient gut, also sie kann gut davon leben bei Arsenal, aber sie verdient halt wahrscheinlich im Jahr so viel wie die Stars bei Arsenal in der Woche. So, einfach so als Vergleich. Der hat nicht keiner von Equal Pay. Und sie ist aber zufrieden. Also klar, sie sagt, es muss noch mehr passieren, aber für sich selber sagt sie, das ist voll okay. Aber du kannst halt jetzt so nicht besser, wie viel auf die Seite tun und so weiter und so fort. Es muss ja auch nicht so sein wie bei den Männern. So extrem muss es ja gar nicht sein. Das fordert ja auch keiner. Aber einfach, dass halt die in der Nazi spielen, auch wirklich sich auf das konzentrieren können. Und nicht wie zum Beispiel Sondkin Mogo, der jetzt bei Servet war und auch jetzt im Nazi-Kader ist, nebendran noch im Büro arbeiten müssen, dass sie durchkommen. Das ist halt die Realität.
All die Kommentare liest und denkst so, ja, also, wenn ist zuletzt eine Spielerin in den Medien gestanden, die gefunden hat, ja, ich muss genau gleich viel verdienen. Das ist ja auch sehr völlig verfehlt, weil ich glaube, jetzt in erster Linie könntest du mal sagen, ja, das Ziel wäre vielleicht, dass mit nachhaltigem Hype von dieser Euro, dass vielleicht noch der ein oder andere Sponsor sich auch dazu würde bewegen, beim Frauenfußball ein bisschen zu investieren. Ich glaube, es ist ein interessantes Gebiet, wo noch vieles kann entstehen in Zukunft und wo definitiv auch ein Markt rum ist. Ich glaube, man sieht es ja allein schon, ich habe mal nachgeschaut, ich glaube, lizenzierte Spielerinnen in der Schweiz haben sich in den letzten 4 Jahren fast verdoppelt, oder? Also es sieht ja auch ein Wachstum relativ rasant. Und ich glaube, mit mehr Sichtbarkeit entsteht auch noch viel größere Nachfrage. Und ich glaube, ja, je mehr sich der Sport dann ausbreitet im Land, desto mehr. Also das hätte dann auch Folgeeffekt, oder? Also dann fangen Leute an zu investieren, dann stellt man die Infrastruktur in Frage und fängt die an zu verbessern. Und ich glaube, das ist etwas, wo jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich relativ schnell und stark wird ansteigen. Und ich glaube, gegen die Entwicklung, die Entwicklung lässt sich eigentlich gar nicht stoppen. Also ich glaube, da steht der Frauenfußball jetzt schon noch vor einer positiven Zukunft. Und der nächste Schritt wäre ja einfach, dass die Spielerinnen einigermaßen einen Lohn bekommen, wo man sich kann zumindest professionalisieren, wo man kann auf einer guten Infrastruktur 5-mal in der Woche ein stabiles Training etc. ohne irgendwie zu übermüdet herzugehen, weil man noch einen 100%-Job nebendran ausüben. Also echt so ein bisschen Verhältnis wie bei den meisten Vereinen in der Challenge League. Das würde ja wahrscheinlich schon lange für die meisten Spielerinnen, um einfach mal den nächsten Step können zu machen. Das muss ja das Ziel sein.
Genau, eigentlich. Und man ist momentan bei sehr vielen Clubs in der Frauen-Super League ist man auf dem Stand vielleicht von einem Promotion-League-Club, wenn überhaupt.
Ja, und eben, das ist halb professionell.
Ja, ja. Also, das ist etwa so die Realität. Und dort sagen sie nicht, sie wollen so viel haben wie die Männer-Super League. Nein, aber eben vielleicht halt nicht mehr wie die FC Aarau-Frauen auf einem halben Spielfeld trainieren. Ich glaube, was 3-mal in der Woche oder so. Das nicht, also ich weiß nicht, ob die Zahl genau stimmt, aber ich weiß bei der FC Aarau-Frauen gibt es dort so Themen, dass sie zum Teil nicht mehr auf dem ganzen Platz trainieren können, dass sie eben auch am Abend trainieren müssen, weil sie natürlich halt...
Auf einem zusammengeflickten Kunstrasen, muss man dazu sagen.
Ja, und das sind ja dann die Situationen. Du bist weit weg vom Männerteam vom FC Aarau, oder? Aber vielleicht wäre das eigentlich der Weg, wo man... Klar, also jetzt, vor allem durch das, dass die Liga höher sind... Ist schön, dass wir sogar da nicht unterbringen, dass FC Aarau wieder Challenge League geblieben ist. Nein, aber das, also quasi, dass wir das zumindest auf einem annähernden Niveau haben, wo man kann sagen, okay, das, das, Das ist jetzt einigermaßen professionell. Und um das geht es in erster Linie. Da müssen die Löhne nicht gleich hoch sein wie bei den Männern. Oder?
Nein, eben. Aber das fordert wirklich ja auch praktisch niemand. Also das kannst ja du auch bestätigen, wo momentan sehr rege im Austausch bist mit diesen Spielerinnen, oder? Also, ja.
Nein, die sagen ja, Leo Welte sagt, aber weißt du, die bei Arsenal, die verdienen auch einfach alle zu viel, die Männer. Mhm. Das ist ihre Aussage. Sie sagt, die Männer verdienen
ja,
zu viel.
Ja, aber das sagen wir ja auch.
Natürlich. Natürlich, aber sie ist ja nicht so, sie sagt, hey, ich will das, oder wir müssen das so viel haben wie die. Das ist ja nicht ihre Aussage. Sie ja. sagt einfach, hey, es gibt aber noch viele Orte, und sie sagt, ja, bei Arsenal ist es schon easy und so. Mhm. Aber es gibt halt jetzt so ein krasses Gefälle, oder? Du hast vielleicht 5-6 Top-Teams, die zahlen easy und nachher in Europa und nachher nimmt es rapide ab und dann musst du schon bei gewissen Bundesligisten schon schauen, wie du durchkommst, oder?
Ich bin überzeugt, irgendwie so in 10 Jahren, wenn wir mal zurückschauen und denken, was haben wir für eine doofe Diskussion gehabt? Oder weißt du, über was für Themen hast du jetzt eigentlich da noch mit müssen diskutieren? Ja, die Attraktivität des Fußball der Männer wird natürlich aufgrund der Athletik wahrscheinlich immer ein grösseres Publikum anziehen wie der Frauenfußball. Aber ich glaube, der Gap momentan ist einfach viel, viel zu gross.
Der Frauenfußball ist halt so viele Jahre hinten an, oder?
Es ist ja vor allem einfach auch ein gesellschaftliches Ding gewesen, oder?
Natürlich. Also, und das ist ja der Unterschied. Wieso ist zum Beispiel im Tennis verdienen, glaube ich, ja, das ist wieder halb wissen.
Ja, aber glaube, Frauen und Männer
verdienen etwa gleich viel. Das ist, glaube ich, nur im Tennis so, oder?
Ja, also...
Ski auch noch so. Also,
ich glaube, ich meine, den Preisgeldern schon auch noch Unterschiede, aber sie sind auch mal sicher nicht so weit auseinander wie beim Fußball.
Ja, vielleicht ist es... Ich glaube, der Grand Slam ist gleich oder so. Aber ist ja gleich. Aber dort, man hat halt den Frauen einfach gesagt, also so Skifahren und Tennisspieler und so, das dürfen der Schuhe dürfen einfach nichts mit Kontakt machen. Das geht nicht, das darf die Frau nicht. Und das ist halt der Grund, oder? Wieso dass dort vielleicht der Gap nicht ganz so gross ist, oder? Zumal es bei Körpersport, das haben wir vorhin schon gesagt, je nachdem dann halt auch noch ein grösserer Unterschied gibt. Aber eben dort, ich meine, der Marc Odermatt fährt auch schneller als Lara Gut-Berami. Und es sieht vielleicht sogar noch ein bisschen besser aus, kann man beurteilen, ich weiß es nicht. Aber das musst du auch nicht miteinander messen, sondern du schaust das von der Lara Gut-Berami und sagst, fuck, sensationell, was die leisten, Punkt. Und dann ist es scheißegal, wie es denn bei den Männern aussieht. So, also weißt du, und ich muss ehrlich sagen, ich schaue schon jetzt lieber ein Frauenländerspiel als ein, keine Ahnung, das eine oder andere...
Komm, gib mir.
Nein, aber das eine oder andere
also ich bin
gespielt.
Hast...
Es ist viel physischer und so, klar. Aber ist es auch wirklich schöner gespielt?
Ich mag mich erinnern, du bist bei der letzten Saison einmal mit mir im Brückli-Feld gewesen. Da hast du das Göpp-Spiel gesehen. Etwa Garouche gegen Aarau. 1-0 für Garouche. Und ich glaube, also da muss ich auch sagen, rückblickend ist mit Abstand eines der unattraktivsten Spiele von letzter Saison,
die
ich gesehen habe im Stadion. Und ich sehe doch einige Matches. Also ich bin jetzt wahrscheinlich sicher bei 60, 70 Spielen, die ich letzte Saison gesehen habe. Also, aber ja, logisch, also du siehst ja zum Teil in diesen Ligen, also gerade alles unterhalb von Super League, siehst du auch zum Teil recht den Rotz, der da zusammengespielt wird. Aber eben, ich bin auch immer wieder der Meinung, so, also, das ist, also ich kenne sehr viele Fußballfans, wo die Qualität, wo du auf dem Rasen siehst, kann nicht so eine Rolle spielen.
Das spielt andere Sachen eine Rolle. Natürlich würden wir alle zu PSG und meine Seite schauen. Also, weißt?
Wie diskutierst du in der Gesellschaft über das, was du im Stadion gesehen hast? Was erlebst du im Stadion an Stimmung? Eben, wenn viele Leute an den Ort kommen, dann hat es auch automatisch Relevanz, weil gesehen und gesehen werden. Oder? Also so Sachen sind den meisten Menschen, die ich kenne, viel, viel wichtiger als am Schluss das, was sich auf dem Rasen abspielt. Natürlich hast du dein Team, natürlich willst du, dass du das gewinnst. Aber wie dein Team den Match gewinnt, wenn es 90 Minuten Rotz ist, dann sagst du dann halt Arbeitszeug und lachst am Ende und trinkst noch ein Bier. Oder? Also irgendwie so. Aber
es wird sogar noch romantisiert.
Was da zum Teil in den Kassen aufgemacht werden, so. Wegen, ja, aber die Frauen haben niemals die Qualität, um an die Männer ranzukommen und darum wird der Sport nie Erfolg haben. Das ist einfach so ein Bullshit-Take. So, ja, okay, vielleicht lässt sich es niemals mit Milliarden Deals per TV-Recht irgendwie finanzieren. Oder das wird niemals,
Aber das würde ich in Frage stellen. Weißt?
Weil als Fernsehprodukt kannst du noch eher argumentieren, dass vielleicht so die Attraktivität vom Fußball vielleicht schon im Vordergrund steht. Aber fürs Stadionerlebnis und ist der Take einfach Bullshit?
Ja, aber selbst das würde ich in Frage stellen. Ob es jetzt gerade aufs Niveau der Männer kommt, das glaube ich schon nicht. Aber dass die dann auch mal. Es wird ja jetzt schon immer mehr Geld wird dort fliessen. Und es ist auch so, ich meine, jetzt haben wir hier in der Schweiz eine Europameisterschaft der Frauen. Und also da sind sich eigentlich die Verantwortlichen so ein bisschen in der Schweiz, sind sich alle einig, das ist once in a lifetime. Und zwar aus dem Aspekt, man wird nie mehr in der Lage sein, so ein Turnier auszurichten, weil es irgendwann zu gross wird. Wie bei den Männern, hat man es mit Österreich zusammen machen. Dass die Schweiz alleine so ein Turnier ausrichten kann, wird wahrscheinlich in 20, 30 Jahren utopisch sein. Einfach weil das Ganze so wird wachsen. Also es gibt nicht viel, du hast ja schon gesagt, es gibt nicht viele Argumente, die gegen das sprechen, dass das wird wachsen. Ob es aufs Niveau der Männer kommt oder nicht, who knows. Aber,
muss ja vielleicht gar nicht.
Muss es ja auch nicht, aber es kann ja auch sein, es kann ja auch eine andere Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Wir reden bei den Männern mega oft davon, dass es immer höher, weiter, was auch immer, immer noch mehr Geld drin und jetzt haben sie noch Club-WM und jetzt haben sie noch das und noch dieses und es hat noch mehr Scheich Geld drin und dies und das. Vielleicht kann sie einfach die familienfreundliche Variante von Fußball sein, oder? Wo vielleicht ein bisschen romantischer ist das Ganze, ein bisschen gemütlicher. Du hast auch nicht... du hast dann vielleicht auch nicht die gleiche Ultrakultur, die du jetzt bei den Männern hast. Du hast vielleicht nicht... dass es halt auch zu Gewalt kann kommen unter Fangruppen und so weiter und so fort. Es kann ja eine andere Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Es muss ja nicht das eine besser als das andere sein, aber vielleicht einfach ein anderer Urteil oder andere Fans, die da sind. Oder vielleicht Fans, die dann sagen, du, schau, da gehe ich jetzt lieber mit meinem Kind hin. Du gehst zum Beispiel, wahrscheinlich Stand jetzt, würdest du eher dein Kind mitnehmen an ein Frauenländerspiel als in die Zeugkurve zu Zürich, oder? Also, weißt so, du, also... Die musst du nichts befürchten, oder? Zum Beispiel. Oder? Also, ich glaube, weißt du, es kann einfach eine andere Rolle einnehmen. Und das, ja, ob es dann am Fernsehen gleich viel geschaut wird, who knows. Aber eben, wenn immer mehr Frauen Fußball spielen, eben, also ein Frauenskirennen wird auch weniger häufig geschaut als ein Männerskirennen. Aber der Unterschied ist jetzt nicht riesig.
Mhm. Ich glaube dass so das Best-Case-Szenario ist, dass die Vereine es auch wie schaffen, um den Fans zu sagen, hey, wenn du FC Aarau-Fan bist, wenn du FC Zürich-Fan bist, wenn du FC Luzern-Fan bist, Basel, St. Gallen, whatever, dann gehst du am Samstag gehst du Männer unterstützen und am Sonntag gehst du Frauen unterstützen. So. Also im Best Case natürlich. Aber dass sich die Leute wie ein bisschen verbunden fühlen, oder? So, hey, mein Verein, das ist nicht nur Männer, sondern das ist ja die Frauen, oder? Und da muss ich auch sagen, also, du hast vorher die FC Aarau-Frauen angesprochen, oder? Da in Aarau ist es Katastrophe, oder? Weil es spielen nicht beide am gleichen Ort. Ich weiss, das ist auch bei anderen noch nicht der Fall. Aber ich sage nur, das wäre so ein weisses Ziel. So das Geilste. Beide spielen zum Beispiel im gleichen Stadion. Und das Verbundenheitsgefühl irgendwie herbringt bei den Fans. Und das muss irgendwie die Vision sein. Und ich weiss ja, dass das in anderen Ländern funktioniert, oder? Also ich glaube, gerade zum Beispiel Barcelona-Frauen oder so, das ist schon, glaube ich, enorm, was die jetzt zum Teil, wie stark die von den Barca-Fans einfach unterstützt werden. Und ja, es hat ja auch, glaube ich, Werbekampagnen schon gegeben in Südamerika, die brutal gut funktioniert haben, oder? Was da irgendwie das Club-Logo in der Mitte gespalten haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern magst. Also bei den Männern war es die eine Hälfte vom Club-Logo und bei den Frauen war es die andere Hälfte vom Club-Logo, einfach zum Signalisieren, hey, es gehören im Fall beide zum Verein. Oder? Also, absolut. So etwas müsstest du eigentlich anbringen. Ich weiss, dass der Stand jetzt noch völlig utopisch ist und dass die Frauen zu wenig Leute anziehen, damit man das Stadion kann betreiben oder die Stadionkosten kann decken kann. Aber ich glaube, wenn es einfach mal einen mutigen Verein gibt, wo, sag jetzt mal, einfach irgendwie jemand hat, der sagt, hey, ich verloche eh mein Geld in einem Verein, weil jeder Verein in der Schweiz ist ja schwer, oder jeder Verein in der Schweiz ist defizitär, oder? Aber wieso nicht mal sagen, komm, ich riskiere jetzt etwas. Wir machen ein geiles Marketing daraus, schauen, dass Frauen regelmässig zum Beispiel auch im gleichen Stadion können spielen. Es gibt ja schon so Versuche, oder, dass sie direkt nach den Männern oder vor den Männern, weiss nicht.
Ja, also Doppelspiel gibt es. Und es gibt auch viele Teams, die inzwischen recht viel auch im Stadion gespielt haben. Vielleicht noch dort, du hast jetzt noch den Internationalwagen auf. Ich finde der VfL Wolfsburg ist super. Beispiel. Weil Wolfsburg bei den Männern, wow, traurig, oder?
Ja, ja. Wolfsburg generell traurig, aber ja.
Ja, aber bei den Frauen, das Frauenteam hat 10-mal das bessere Image und die haben wahrscheinlich in ganz Deutschland verteilt mehr Fans als das Männerteam vom VfL Wolfsburg. Wahrscheinlich in Wolfsburg selber schon nicht, aber so gesamthaft eben schon, weil es sehr viele Frauenfußballfans gibt, die dann eben Wolfsburg-Fans sind, weil die einfach für Jahre lang erstens für Qualität stehen und auch für eine Offenheit, wo der Männerclub zum Beispiel nicht steht. Oder das Männerteam, aber dort haben sie es auch so ein bisschen also versuchen das ja auch recht zu verbinden. Aber ich finde, Wolfsburg ist ein extrem grosses Vorbild, oder? Auch was so LGBTQAI-Plus-Bewegung und so angeht. Jetzt sind sie wie so ein Vorreiter in gewissen Sachen. Sie haben dann beim Männerteam auch wieder Sachen gemacht, wo zum Teil nicht unbedingt alles noch fördernd war. Aber grundsätzlich, und das Image von diesem Club, das ist dank dem Frauenteam besser, als es nur durch das Männerteam wäre. Also nicht, dass das Image gesamthaft extrem gut ist natürlich, aber es ist eindeutig bei den Frauen viel, viel besser und ich glaube, das kann auch eine Chance sein für einen Club, oder? Und die dann natürlich auch halt, die haben halt sehr früh gesagt, du, schau, in das investieren wir jetzt, oder? Ja. Das andere Beispiel ist zum Beispiel Olympique Lyon in Frankreich, wobei Olympique Lyon ist jetzt in diesen Tagen vielleicht gerade vielleicht noch ein anderes Fragezeichen. Aber so, ja, grundsätzlich also,
stimmt, was passiert? Was passiert eigentlich mit den Frauen? Die sind ja auch mega gut.
Das weiß ich eben auch nicht.
Also, also, ich gerade vielleicht, weil nicht jede Hörerin oder jede Hörerin oder jede Hörer da mega im Bild ist, aber Leo ist zwangsrelegiert worden. Die Rede ist von einer 500 Millionen Schulden. Gut, das geistert ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber faktisch es ist ein enormer, hoher Geldbetrag, den sie nicht deckeln konnten. Der französische Fußball ist allgemein sehr stark angeschlagen. Lohnt sich, zum da gibt ein paar gute Artikel da dazu. Faktisch, die Liga hat noch jetzt den Stecker gezogen, weil es halt wirklich einfach sehr, sehr ungesunde Buchhaltung vorzuweisen hat.
Genau,
was, aber das ist ein Traum. Ist mein Olympique Lyon.
Ja. Nein, es ist definitiv tragisch. Aber ich weiß jetzt nicht, was bei den Frauen. Eben bei den Männern wissen wir, sie sind zwangsrelegiert worden. Ich weiß aber nicht. Ich habe es auch nie nicht gelesen, aber es ist jetzt auch nicht, dass sie es gerade recherchiert hat. Ja, aber die, die es interessiert, googelt es doch mal oder fragen ChatGPT oder so.
Mhm. Hey, ja, es ist. Ich glaube, die Diskussion, die werden wir im Zuge von dieser EM noch ein, zwei Mal ein bisschen ausgereifter führen. Ich bin gespannt. Ich glaube. Nochmal,
wenn wir noch etwas Sportliches diskutieren, also weißt du noch etwas, was Lust macht, weil jetzt haben wir alle so ernste Themen diskutiert.
Was ich noch wollte wissen von dir, um vielleicht nochmal zurück zum Sport zu kommen. Lia Welti, ein ehemaliger Podcast-Gast von uns.
Hört rein.
Ist schon ein länger her, ne?
Ja, das geht 2021, 2022.
Ich muss dir schon sagen, ich bin seitdem schon ein Fan. Ist natürlich schon. Letztens ist sie noch porträtiert worden. Aber ist sie fit bis am nächsten Mittwoch, wenn es losgeht?
Das ist die grosse Frage. Auch das ist eine Frage, die ich finde, kann das heutige Testspiel gegen Tschechien ein bisschen beantworten. Sie hat letzte Woche nicht mit dem Team trainiert, diese Woche schon. Laut Pia Sundhagen gestern an der Medienkonferenz sind alle Spielerinnen fit für das heutige Spiel gegen Tschechien. Werden wir sehen. Aber also faktisch, sie ist ultra wichtig. Die braucht es. Ohne sie hat die Schweiz ein gröberes Problem. Und nachdem schon Ramona Bachmann ausgefallen ist, natürlich, Ramona Bachmann hat nicht mehr die Rolle eingenommen, die sie auch schon mal oder die sie früher hatte in der Nazi. Sie hat wahrscheinlich, ich sage jetzt mal so ein bisschen den Vergleich zu der EM 2024 von den Männern, sie hat wahrscheinlich Ceren Shaqiri-Rolle eingenommen. Und die Lia Welt ist aber der Granit Xhaka. Und die, die sich an die EM bei den Männern mögen erinnern, dann, übrigens, glaube ich, so Erfolg heisst, der weibliche Granit oder so. Also den Vergleich haben wir damals schon gemacht, wo sie bei uns Podcast-Gast war. Aber ja, ich glaube, sie ist extrem wichtig und es ist eine extrem grosse Frage, ob sie fit ist. Und so richtig wissen, tun wir sie irgendwie nicht. Vorzeichen sind nicht mega positiv. Bei Arsenal ist sie zwar fit gewesen, aber jetzt in der Rückrunde, aber sie hat auch nicht so viel gespielt. Champions League-Final zum Beispiel, auf der Bank gehockt und so. Darum ist es ein riesen Fragezeichen.
Aber was hat sie denn genau?
Ja, das ist eben genau die Frage. Ich weiß es wirklich nicht.
Weiß nicht, okay. Also so, aber weißt du, ist es muskulär, ist es irgendwie so. Also da wird wirklich ein Geheimnis daraus gemacht.
Nein, es sind Knieprobleme, die sie hat. Aber was effektiv genau ist, das ist so ein bisschen
krass.
Aber sie hat sich quasi im letzten Nations League-Spiel gegen Norwegen, hat sie sich eine Knieverletzung oder dort wieder von Schmerzen. Sie hat aber schon gegen Frankreich, hat sie in der Pause raus müssen, also im vorherigen Spiel. Dort war es aber, weil sie mit Magenproblemen hatte. Fakt ist einfach, sie hat immer wieder irgendetwas, was natürlich ein bisschen blöd ist. Und darum hoffen wir jetzt einfach, dass es dass sie dann
wirklich über den Platz
schaut, weil es ist extrem wichtig.
Wichtig, dass sie wieder auf die Beine kommt für die Mannschaft.
Absolut. Aber jetzt sind wir wieder in einem negativen Thema, weißt du?
Ja, du machst die Fässer auf.
Nein, du hast mich noch die Liebewältig gefragt.
Ja, ich habe nicht gedacht, dass das negativ ist. Ich habe gedacht, ja, nein, sieht alles gut aus, die spielt mir nicht schön. Doch.
Ja, du, sie hat einfach letzte Woche nicht mit dem Team trainiert. Das finde ich schon
klar. Ja, das ist definitiv.
Sie hat wahrscheinlich auch bei den meisten eben nicht gespielt. Gar nicht mal davon aus.
Aber, hey, einzig aber nicht, habe ich wirklich eben, so gelesen. Ja.
Aber
vielleicht spielt sie ja heute Abend gegen Tschechien.
Genau, also von dem gehe ich aus. Okay. Und das wird wahrscheinlich uns eine Antwort geben können, wie viel es tatsächlich ist.
Ja, okay. Genau. Also, das Knie der Nation quasi.
Etwa so, ja.
Ja, wer sind sonst noch so Players to watch?
Ja, also im Schweizer Team haben wir, glaube ich, auch schon ein paar so ein bisschen diskutiert, aber Sidney Scherten live natürlich. Grosses Supertalent von Barcelona, wo also der schaust gerne beim Kicken zu und der hat wirklich technisch einiges drauf. Teilweise ein bisschen leger, auch so ein bisschen von der Art und Weise, aber extrem cool. Ich bin extrem Fan von Iman Bönne. Ich finde die extrem stark, eben auch am Ball und so. Ja, das sind Noemi Iveli. Also es sind schlussendlich die Jungen, gell? Also die Jungen,
Iveli oder Ivelli?
Iveli.
Wenn ich den Namen lese, habe ich das Gefühl, das spricht man Iveli aus. Tun wir das, wer es also genau weiss, schicken zu uns.
Ich sage Iveli, aber wenn jetzt da plötzlich jemand kommt, der sagt, hey, das spricht man eigentlich anders aus, aber Iveli müsste ja 2L haben, oder? Aber, hey, ja, also sie sind extrem talentiert. Ich sage, die Schweizer Teams sind sicher so die Jungen, aber vielleicht auch darum, weil es halt ein bisschen überraschender ist, die jetzt zu nennen, als jetzt die, die man kennt. Ich meine, Geraldine Reuteler zum Beispiel kann man auch nennen, die ist ein bisschen weniger wow, jung, aber die hat einfach eine riesen Saison mit Eintracht Frankfurt gemacht und eigentlich glaube ich, dass sie die ist, wo das Schweizer Team wird tragen, gerade in der Offensive. Chatline natürlich vielleicht auch, aber Reuteler ist schon, ja, die ist schon sehr, sehr stark. Ja, und international muss man vor allem Spanien ein bisschen anschauen. Die drei teuersten Spielerinnen der Welt sind alles Spanierinnen und beide das zentrale Mittelfeld von der spanischen Nazi und vom FC Barcelona. Also Alexis Putellas, Adana Bonmati, Patrick Guacaro, also das sind alles sicher Spielerinnen, die etwas drauf haben. Dann hast du auch du hast viele Stars insgesamt natürlich. Französinnen bin ich extrem gespannt, in einen riesigen Umbruch im Team, aber sie werden von extrem vielen auch als Mitfavorit für die EM gehandelt, weil die haben wirklich einfach, ich weiss nicht, irgendwie drei Renard, Le Sommer und ein paar andere erfahrene Spielerinnen daheim gelassen. Also irgendwie, ich glaube, es sind irgendwie auf über 400 Länderspiele verzichtet im Aufgebot, wo man noch können aufbieten können. Und es setzt einfach auf Junge, die aber extrem viel drauf haben. Ja, und natürlich die Deutschen und die Engländerinnen gehören auch immer zu den Favoritinnen. Da bin ich auch gespannt. Also es ist schlussendlich, ja, also man kann sich, glaube ich, schon darauf freuen, auch sportlich, dass da wirklich etwas Cooles geleistet wird. Und jetzt gerade die vier grossen Nationen, dort hast du natürlich, also das schaust du definitiv lieber als ein Challenge-League-Match im Brückli-Feld, sage ich euch.
Ich sage einfach, hören wir auf, immer so sagen, ja, das ist besser als
das. Was, nein, ich habe natürlich darauf nur einigen, das gemacht.
Können wir uns nicht darauf einigen, dass wir einfach lieber die Frauen nehmen schauen, anstatt die Club-WM, wo ich tatsächlich bis Stand heute noch kein ganzes Spiel am Stück geschaut habe?
Ich habe noch nie geschaut.
Ich schaue ab und zu so ein bisschen Highlights, was man einspielt und so, schaue ich schon ein bisschen. Einfach, weil ich es lustig finde, dass kein Saufahrer gewusst hat, dass der Sergio Ramos noch bei Monterrey spielt.
Das habe ich schon dir erfahren.
Er hat sogar ein Kopfballgoal gemacht.
Oh. Und ich habe ausser ein paar Posts, die man reinspielt, nichts, aber wirklich gar nichts gesehen. Ja. Nichts. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass Boca Juniors ausgeschieden sind und gegen Auckland nur 1-1 gemacht haben. Nein. Und alle Südamerikaner sind zwar recht am Rocken, sonst abgesehen von Boca.
Ja, Fans möchten Bock und so. Also, es ist genau so, wie wir es eigentlich schon besprochen haben. Ich wollte gar nicht, dass wir jetzt da gross noch auf das zukommen, aber es ist wirklich so, ich habe Bock jetzt auf die Frauen. Journalistisch gesehen, Mannschaften sind schon wieder in der Vorbereitung, die neue Saison steht ja schon bald wieder vor der Tür. Aber die Club-WM, die geht so links an mir vorbei, unfassbar. Also hätte ich wirklich gar nicht gedacht, dass es so krass. Und auch im Kollegenkreis, so all die, die sonst wirklich sehr viel Fußball konsumieren, so, hörst du nichts. Wir werden keine Videos rumgeschickt.
Am Medial nichts, ja. Nada.
Ja.
Das ist schon, schon krass. Ja. Also jetzt momentan ist der Fokus mega auf den Frauen-EM und nicht auf den Club-EM.
Das ist cool. Super. Also klar, man muss auch sagen, es ist wahrscheinlich brutal europäische Sichtweise und so. Oder
100%. 100%.
Von unserer Schweizer Medienlandschaft in Deutschland. Lese ich schon auch ein bisschen etwas über Club-WM. Ist ja aber klar, die haben ja auch Vertreter dort.
Genau, es sind auch Clubs, die dort sind. Ja. Ja. Wenn wir jetzt den FC Basel dort hätten, wäre es vielleicht auch anders. Mm. Muss man ehrlicherweise sagen. Und es wäre dann nicht so unrealistisch gewesen, dass sie auch noch geschickt worden wären, nachdem Salzburg hat. Aber ja, anderes Thema.
Ja, schlimm ist, Salzburg kommt glaub, sogar noch weiter. So kann man den Dings angeschaut.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall, ich finde es cool, dass Frauen, glaube ich, schon, zumindest bei uns, so voll den Fokus jetzt gerade haben. Mhm. Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Und die, die bis jetzt haben mögen hören, ich hoffe, das sind einige, für die haben wir noch etwas ganz Spezielles am Start, nämlich ein kleines Gewinnspiel. Aber gut, vielleicht gibst du einfach zuerst als Zeichen.
Werbung!
Freundin, wir haben mit unserem Partner retroshirts.ch ein Gewinnspiel für euch lanciert. Und zwar könnt ihr für das kommende EM-Turnier in der Schweiz 2x2 Tickets gewinnen. Und zwar ist es für den Match Schweden gegen Deutschland am 12. Juli im Letzigrund. Abpfiff ist am 9. Wie könnt ihr mitspielen bei diesem Gewinnspiel? Es gibt zwei Varianten. Eine ist bei uns auf dem Insta-Kanal Zweikampf Underline Magazin. Werden wir einen Post lancieren mit einer Wettbewerbsfrage. Der kommt, wenn ihr den Podcast hört, ist der ziemlich sicher schon draussen. Beantwortet einfach die Wettbewerbsfrage und schon sind ihr Teil dieser Verlosung. Dort verlosen wir 1x2 Tickets. Und wenn ihr die Chancen erhöhen wollt, hängen wir in der Beschreibung dieser Folge noch einen Link rein, wo ihr euch für den Newsletter von retroshirts.ch anmelden könnt. Einfach dort die Mailadresse angeben und schon sind ihr auch beim Gewinnspiel dabei. Ja, ich glaube, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für den coolen Preis, der hier von retroshirts.ch zur Verfügung gestellt wird. Schauen wir mal bei seinem Shop vorbei. Ich glaube, für jeden Vintage- und Retro-Fußball-Liebhaber, Liebhaberin hat es dort etwas dabei.
Das ist übrigens auch Liebling von Frauen, habe ich gesehen.
Ja, er hat jetzt aber recht aufgerüstet und ist auch komplett im EM-Hype. Ich glaube, sein Laden, wir tun seine Adresse noch auch glaube, anhängen im Folgebeschreib, der ist ziemlich nah am letzten Grund. Also wenn man vielleicht am Match geht, kann man sicher auch schnell noch bei ihm im Store vorbeischauen.
Vielleicht machen wir das dann auch mal, gell?
Ja, vielleicht sind wir auch mal noch dort mal schauen. Aber
könnte sein.
Shoutout an dieser Stelle und ich glaube, jetzt darfst du die Werbung offiziell beenden.
Werbung Ende.
Sehr schön. Ja, aber die abschließenden Worte müssen ja eigentlich von dir kommen, oder? Also als
ja, wir können ja noch kurz darüber reden. Du bist auch im Eröffnungsspiel, habe ich erfahren.
Ja, ja. Ich gehe davon aus, ja, dass ich den Weg auch nach Basel finde. Nein, sicher nicht. Also, ich freue mich wahnsinnig auf das Turnier. Also, jetzt bin ich halt doch auch irgendwie gespannt, wie das sie sich schlägt. Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, ja, in dieser Gruppe müsste es ja eigentlich schon möglich sein. Also
es muss möglich sein. Also das ist auch, wenn man mit den Leuten redet und so. Also alles als ein Viertelfinal wäre eine Enttäuschung. Das ist so. Auch wenn die Vorzeichen irgendwo durch schlechter fast nicht könnten sein, muss man schon auch ehrlich sein. Wir haben jetzt mega viele Themen in diesem Team. Sei es von außen, sei es auch eben intern Teilthemen. Und dann hast du halt wirklich auch die Situation, dass die Spielerinnen dass sich alle nicht gewöhnt sind. Die Aufmerksamkeit, die jetzt da ist, das ist insane. Aber ich hoffe mega stark, dass sie von dieser Aufmerksamkeit, die da ist, eben können zehren, im positiven Sinn. Ich glaube, das Spiel, ich glaube, die Stimmung, die Atmosphäre in diesem Jockeli, also ich freue mich extrem auf das Spiel gegen Norwegen. Ich kann mir, also ich bin, ist natürlich hochgegriffen, ich weiss, aber ich träume halt jetzt davon. Ich bin an der WM 23, das habe ich glaube da innen auch schon erzählt, bin ich am Halbfinale gewesen zwischen Australien und England in Sydney. Und die Stimmung, die in diesem Stadion geherrscht hat, wie die ihr australisches Team angeführt haben, also da komme ich schon nur in Gedanken dran, Gänsehaut über. Und so etwas erhoffe ich mir schon auch ein bisschen, dass man wirklich halt auch merkt, hey, die Schweizer steht daheim, die Schweiz steht hinter dem Team und vor allem die 36'000 oder 34'000 irgendetwas, habe ich glaube gelesen, sind jetzt während der EM an Kapazität, dass die wirklich hinter dem Team stehen oder der grosse Teil davon, es wird wahrscheinlich noch ein paar norwegische Fans, aber grundsätzlich, dass da halt das Team auch gepusht wird vom eigenen Anhang und dass es halt wirklich ein positiver Druck wird, weil jetzt habe ich im Vorfeld das Gefühl, es ist vielleicht ein negativer Druck, dass es dann zu einem positiven Druck wird.
Mhm.
Oder zu einer Euphorie wird, die dann ausgelöst werden kann. Und das, wenn das entsteht, ich glaube, dann ist viel möglich. Also sicher das Viertelfinale ist dann möglich. Und das darüber aus kommt dann sehr fest darauf an, wer der Gegner ist im Viertelfinale. Wenn es zum Beispiel Spanien wird, dann kann alle Euphorie wahrscheinlich auch nicht viel nutzen. Aber dann kann man vielleicht einfach versuchen, ein Spiel zu geniessen.
Was ich noch cool finde, ist, dass wir haben es vorher auch schon ein bisschen angesprochen, dass einfach auch sehr viele junge Spielerinnen gerade so ein bisschen die Players to watch sind bei den Schweizerinnen, oder? Also,
unbedingt.
Auch da eben, ich meine, du kannst jetzt sehen, wie sich quasi die Zukunft von der Schweizer Nazi wird schlagen. Und ja, eben, ich meine, wie alt ist ein Schertenleib?
Sind alle etwa 18, Schertenleib,
Bönni. Immer ist auch sehr jung.
Iveli, die sind alle etwa 18 und haben jetzt auch. Also Schertenleib ist ja schon beim FC Barcelona, Iman Böhne jetzt wechselt zu Manchester City, Noemi Willi wechselt zu Eintracht Frankfurt. Also die möchten auch. Also es ist nicht so, dass wir nur in der Schweiz das Gefühl haben, dass die etwas können, sondern man hat auch im Ausland gesehen, die sind gut, die sind richtig gut.
Ja, also ich bin schon gespannt, wie die auch mit dem Druck umgehen, ob sie daran wachsen können. Ja. Und zeitgleich hoffen wir natürlich schon, dass die die Fäden zieht, dann auch wirklich in Topform wieder kann auflaufen, Lia Welti.
Genau, das wäre definitiv zu gönnen.
Gut.
Gut, ja,
dann wir freuen wir uns in einer Woche wieder. Hoffen wir's. Wir können es noch nicht ganz garantieren, weil der Gutzi da auch recht im Stress ist mit der ganzen EM. Aber wenn wir es anbringen, kommen wir weiterhin auch während dem Turnier wöchentlich.
Ich denke, dass das in die Richtung geht. Und all die, die noch ein bisschen mehr Podcasts hören wollen zu Frauenfußball, ich mache da noch. Nebenan gehe ich dir ja amigst noch fremd, indem ich ein Tribünengeflüster mache für CA Media. Und dort tun wir natürlich auch intensiv über Frauen in berichten. Und ich glaube, die können wir jetzt während EM zweimal in der Woche raus.
Das war schon mal die verrückte Idee bei den. Was war das?
Männer-EM, sind wir täglich.
Täglich, ja. Das ist ein bisschen zurückgegangen.
Ja, das war viel, aber hätte man auch machen. Aber ich glaube, jetzt zweimal in der Woche
ist okay.
Sicher gut.
Muss nicht mehr um 23:30 am Abend mit dir über Teams quatschen.
Ja, nein. So wird es nicht laufen. Ja, hey.
Hört rein und
tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.